Hallo Kinder, hallo Zukunft. Hallo, 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 hallo.
Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft.
Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen.
Wir sind
Franziska Gebur,
Jens Maxeiner
und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen.
Wir haben heute bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft Luisa und Selina von Climb Lernferien zu Gast. Hallo Luisa, hallo Selina.
Hallo.
Hallo.
Luisa ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Climb zuständig. Selina befindet sich gerade in ihrem dualen Studium und ist Stadtteilprojektleitung. Ihr beide erzählt dann in den nächsten Minuten noch ein bisschen mehr dazu. Bei uns ist es mittlerweile Tradition geworden, dass wir mit 4 kurzen Fragen oder Aussagen einsteigen. Und bevor wir uns eurer Organisation widmen, würde ich einfach gern damit beginnen. Die erste Aussage lautet: Wir leben in einer Welt, in der fast alles möglich ist, aber... Luisa, magst du das vielleicht fortsetzen?
Ich weiß, woher du diesen Satz hast, von daher kann ich ihn sehr gut fortsetzen. Nämlich, kaum jemand nutzt diese Vielzahl an Möglichkeiten aus. Und warum, darüber gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen weiter ein.
Dann, Selina, an dich. Bildung ist unsere wichtigste Ressource, denn?
Denn wir brauchen sie auf jeden Fall für die Zukunft. Und jeder sollte diese Möglichkeit bekommen, eine gute Bildung genießen zu können.
Dann die dritte Aussage wieder an dich, Luisa. Ein Kind, das stark für die Zukunft ist, ist deiner Meinung nach?
Ein Kind, das stark für die Zukunft ist, kann über sich sehr selbstbewusst sagen, was es gut kann und kann genau diese Stärken auch einsetzen.
Vielleicht noch als letztes, und das ist auch schon ein bisschen ein Vorwegnehmen, worauf ich gern später noch drauf eingehen möchte. Die Climb-Lernferien tun nicht nur Kindern, sondern auch den Eltern gut, weil?
Weil wir sie unterstützen, vor allem auch in der Erziehung und den Kindern dann in der Schule schon vieles Nützliches mitgeben, was die Eltern dann zu Hause auch wieder aufgreifen können.
Ich hoffe, dass wir unseren Hörern jetzt schon so ein bisschen Lust gemacht haben auf die nächsten Minuten. Und wie ich es vorhin schon angekündigt habe, würde ich jetzt gern, dass wir über eure Organisation, über Climb Lernferien sprechen. Selina, Luisa, erzählt doch einfach mal was darüber und gern noch ein paar Worte zu euch.
Ja, ich fange einfach mal an, einfach mal mich kurz selbst vorzustellen. Ich bin Luisa Rösch, ich bin seit 2019 bei Climb. Ich habe damals dann auch zuerst als ehrenamtliche Climb-Lehrerin mitgemacht und bin aber seitdem in der Öffentlichkeitsarbeit in unserem Climb-Headquarter in Hamburg tätig. Ich habe also selber gar nicht mehr täglich was mit den Kindern zu tun und bin nicht mehr täglich vor Ort. Und deswegen habe ich aber auch Selina dabei, die sehr viel näher an den Lernferien und an den Kindern und an den Ehrenamtlichen dran ist.
Genau, ich bin Selina Rocker, ich bin 23 Jahre alt und ich habe 2021 mit meinem Studium in Hamburg angefangen und bin dann direkt mit dem dualen Studium bei Climb gestartet und habe genauso wie Luisa auch als ehrenamtliche Lehrerin das erste Mal mitgemacht. Momentan mache ich die Stadtteil-PL, also die Stadtteilprojektleitung in Hamburg-Wilhelmsburg. Und ganz grob bin ich erstmal für die Vorbereitung und die Durchführung und natürlich auch die Nachbereitung der Lernferien vor Ort in Wilhelmsburg zuständig. Und genau, habe da sehr viel mit den Ehrenamtlichen zu tun, aber ja auch vor allem mit den Kindern.
Genau, und vielleicht noch ein Wort dann zu den kleinen Lernferien an sich, was es eigentlich ist. Der Name verrät es natürlich schon ein bisschen, denn es ist ein Ferienprogramm. Das Ziel von Climb ist, Kinder mutig zu machen und ihnen ihre Stärken zu zeigen. Warum? Wir bieten dieses Programm grundsätzlich an Grundschulen in sogenannten strukturschwachen Stadtteilen an, also genau da, wo es eher weniger Angebote für Kinder und Familien gibt und deswegen sich auch weniger Chancen im Leben dieser Kinder bieten. Und diese Chancen wollen wir eben dorthin bringen. Deswegen gehen wir dort an die Grundschulen und bieten da dieses nicht einfach nur ein natürlich super cooles Ferienprogramm an, das auch einfach Spaß macht, sondern es ist auch gleichzeitig etwas, was den Kindern nachhaltig Werkzeuge, Fähigkeiten an die Hand gibt, um ihren Bildungs- und Lebensweg eigenständig zu bestreiten. Das ist die eine Seite für die Kinder quasi. Auf der anderen Seite gibt es auch noch unsere ehrenamtlichen Kleinplärerinnen und Kleinplärer. Das sind junge Erwachsene, Studierende, OberstufenschülerInnen, die eben auch die Möglichkeit haben, bei den Lernferien auch ihre Stärken zu entdecken, sich zu orientieren. Also nach dem Motto, möchte ich Lehramt studieren vielleicht oder möchte ich was ganz anderes machen oder wie kann ich dann auch meine Stärken nutzen, um irgendwie in der Welt was zu bewegen. Es ist gleichzeitig auch natürlich eine super Möglichkeit, Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern zu sammeln. Genau, das gibt es jetzt seit 2012 in Hamburg hat es angefangen und inzwischen sind wir aber schon in mehreren deutschen Städten vertreten.
Ich habe mich ja ein bisschen auf eurer Website umgeschaut und da schreibt ihr eben,
dass wir generell ja in einer Welt leben, in der alles möglich ist, doch kaum jemand eben die Vielzahl an Möglichkeiten nutzt. Warum ist das denn eurer Meinung nach so und was genau hat das jetzt mit Climb dann zu tun?
Zwei Sachen, würde ich sagen, sind hier wichtig, um denen auf den Grund zu gehen. Das erste ist die Verteilung der Chancen und das andere ist der Mut. Denn einerseits, ja, wir leben in einer Welt, in der fast alles möglich ist oder sehr, sehr viel möglich ist. Aber natürlich ist nicht für jeden gleich alles möglich. Ne? Also die Chancen sind nicht gerecht verteilt. Leute mit mehr Privilegien haben mehr Chancen, weil der Hintergrund eben anders ist. Man einfach schon mit mehr Chancen letztendlich auf die Welt kommt. Und die Personen, eben die Kinder, die das nicht tun, die eben in Stadtteilen aufwachsen, wo es weniger Angebote gibt, die aus einkommensschwachen Haushalten kommen, die aus bildungsfernen Haushalten kommen, wo die Eltern eben nicht unbedingt studiert haben, zum Beispiel, die sich in dem deutschen Schulsystem vielleicht nicht auskennen, die vielleicht noch nicht lange in Deutschland sind, die Kinder und dann später, auch wenn sie erwachsen sind, haben halt einfach schon so viele Hürden vor sich und auch hinter sich, dass sie dort einfach gar nicht die Chancen in sich erschließen konnten, die ihrem Potenzial eigentlich gerecht werden. Und das ist der eine Grund, warum wir sagen, wir helfen zumindest den Kindern in der Schule ein bisschen Sachen an die Hand zu geben, mit denen sie eben selber weiterarbeiten könnten, mit denen sie das Selbstbewusstsein bekommen, auch tatsächlich ihre eigenen Stärken zu erkennen. Und das in der Schule, im Mathe- und im Deutschunterricht und überall sonst auch dann nutzen zu können. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich dem Mut. Das ist etwas, was für uns sehr, sehr zentral ist, nicht nur für die Kinder, sondern dann auch für unsere Ehrenamtlichen. Wir wollen ihnen den Mut geben, die großen Herausforderungen, die kleinen und großen, letztendlich seien es die kleinen Herausforderungen in der Schule oder später dann auch die großen Herausforderungen in der Gesellschaft anzugehen. Weil letztendlich nicht alle Menschen wachsen auf und sagen gleich, ah ja, komm, jetzt lege ich hier los und ändere das System. Und ganz oft ist es, glaube ich, so ein bisschen das Selbstbewusstsein und der Mut und das Wissen um die eigenen Stärken und auch das Wissen um ein Ziel und einen Plan, wie man da hinkommt. Und das ist alles etwas, was wir bei den Lernferien üben. Und das ist letztendlich unser Ziel, dass wir da hinkommen, dass tatsächlich mehr Menschen diese Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt, auch tatsächlich nutzen kann.
Wie kann ich mir denn jetzt einen Tag bei euch in den Ferien vorstellen? Wie sieht das aus?
Ja, ein Tag bei Climb ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Wir starten meistens gegen 8 Uhr morgens mit den Ehrenamtlichen, Lehrer und Lehrerinnen. Ja, mit einem gemeinsamen Frühstück, gemeinsam in den Tag zu starten und nochmal ein bisschen über den Tag zu sprechen. Was müssen wir heute beachten? Was ist wichtig? Und mal, wenn die Zeit es zulässt, haben wir morgens auch kleine Erwachsenenbildungs-Inputs, kleine Workshops, wo wir nochmal einen kleinen Input für den Tag geben. Worauf kann man heute vielleicht besonders achten? Zum Beispiel, dass man sich heute den Fokus legt, mal auf die Kinder zu achten, die sehr leise sind und vielleicht gar nicht so den Fokus einnehmen, aber ja trotzdem total wichtig sind und nicht hinten runterfallen dürfen. Und um 9 kommen die Kinder zur Schule. Auch da wird nochmal gemeinsam gefrühstückt, mal geschaut, wie es einem geht. Und dann wird in die erste Lernzeit gestartet. Die kann entweder aus einer Mathe-Lernzeit oder aus einer Deutsch-Lernzeit bestehen. Und danach beginnt die erste Hofpause, dass sich alle nochmal austoben können, nochmal frische Luft schnappen nach der ersten Lernzeit und vor allem auch mit den anderen Kindern aus den anderen Klassen interagieren können. Und nach der Pause startet die zweite Lernzeit, auch entweder mit Deutsch oder Mathe, je nachdem, was am Vormittag schon passiert ist. In den Lernzeiten geht es vor allem darum, dass auch viel haptisch gearbeitet wird, dass es nicht so sein soll, Kinder bekommen drei Arbeitsblätter auf den Tisch gelegt und das ist es irgendwie für die Stunde gewesen, sondern es soll schon darum gehen, ja, dass alle auch miteinander arbeiten können. Wir haben eine Einzelarbeitsphase und eine Gruppenarbeitsphase, damit jedes Kind auch irgendwie auf seine Kosten kommen kann. Weil manche arbeiten total gern in den Gruppen, andere lieber alleine und so haben sie in jeder Lernzeit von beiden ein bisschen und können somit die Potenziale total ausschöpfen. In der großen Mittagspause wird gemeinsam in der Mensa gegessen und dann geht's wieder auf den Hof, um nochmal die frische Luft zu schnappen. Und gegen 14 Uhr haben wir die Projektzeit, fast die beste Zeit des Tages, weil da ganz viel gebastelt wird. Es wird viel gebaut, je nachdem, welche Projekte sich die Ehrenamtlichen ausgesucht haben, wird es mit den Kindern umgesetzt. Auch da versuchen wir das ganz oft. In der Corona-Krise ging es leider nicht so gut, aber mittlerweile können wir die Klassen auch wieder durchmischen. Das heißt, die Kinder haben auch nochmal eine neue Klasse mit neuen Kindern. Auch das ist ja wichtig, dass man mal andere Kinder auch nochmal kennenlernen und vor allem, dass die Lehrer auch nochmal tauschen und man irgendwie am Nachmittag nochmal so eine neue Chance für den Tag bekommt. Da geht es ja um das haptische Arbeiten, dass jeder auch was anfassen kann und was er jetzt gemacht hat, vielleicht auch mit nach Hause nimmt. Und um 16 Uhr ist ja der Tag für die Kinder vorbei und wir verabschieden sie immer mit unserem traditionellen Fliegerlied. Einfach, dass alle nochmal zusammenkommen und dann gemeinsam verabschiedet werden. Und wenn die Kinder weg sind, geht es nochmal vor allem um die Erwachsenenbildung für die Ehrenamtlichen. Da finden Reflexionsrunden statt, Supervision in den einzelnen Klassen. Auch da nochmal Workshops, dass man auch spezielle Themengebiete nochmal eingehen kann, die vielleicht an dem Tag wichtig sind. Und die Ehrenamtlichen einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und auch ja das Gefühl bekommen, morgen ist irgendwie ein neuer Tag und auch da kann ich nochmal frisch wieder reinstarten.
Selina, jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, das ist jetzt keine klassische Aufgabe, die man vielleicht aus dem Mathe- oder Deutschunterricht kennt. Wie kann ich oder wie können sich unsere HörerInnen das vorstellen? Was macht ihr da speziell? Vielleicht mal an einem Beispiel von Mathe oder Deutsch.
Wir haben verschiedene Mottos für die Lernferien. Zum Beispiel hatten wir jetzt im Herbst das Thema Berufe. Das heißt, die ganzen 2 Wochen gingen grob um ganz viele verschiedene Berufe und es ging einfach darum, den Kindern auch mal Berufe zu zeigen, die vielleicht nicht so ja normal sind und jedem direkt einfallen. Und dafür haben wir zum Beispiel Stationsaufgaben. In Mathe könnte das zum Beispiel sein, dass wir Stationen haben wie rechne wie ein Architekt oder rechne wie ein Tierarzt. Und dann gibt es immer ganz viele verschiedene Aufgaben, entweder in einer Einzelarbeitsphase oder in einer Gruppenarbeitsphase, wo die Kinder ja Rechenaufgaben bekommen, die man zum Beispiel auch in diesen jeweiligen Berufen erlernen kann, um so den Kindern erstmal die Berufe ja zu zeigen und vor allem auch Mathe irgendwie ein bisschen schmackhafter zu machen, dass es auch irgendwo einen Sinn hat und es ist nicht einfach, oh, ich muss jetzt hier den ganzen Tag irgendwie 5x5 rechnen, sondern es hat irgendwie einen Grund, dass ich das mache, weil für später kann ich das gebrauchen, für den und den Beruf zum Beispiel. Und genau so geht es in jeden Lernferien quasi rum. Man hat immer ein anderes Motto, wozu es dann immer wieder verschiedene Aufgaben gibt, wo man auch mal was zu machen muss. Mal tatsächlich was bauen beim Architekten wird auch dann ganz viel gebaut und dafür etwas ausgerechnet. Genau.
Wie lange dauern eure Lernferien? Kommen die Kinder eine Woche oder 2 Wochen oder ist das von den Ferien abhängig?
Also die Lernferien finden 3-mal im Jahr statt und dann immer jeweils 2 Wochen. Auch im Sommer sind ja die Sommerferien ein bisschen länger, aber das Lernferienprogramm bei uns bei Climb geht immer 2 Wochen und dann von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Und teilweise können die Kinder auch schon um 8 kommen. Wenn die Eltern schon früher zur Arbeit müssen, haben wir auch eine Frühbetreuung am Morgen.
Und welche Altersgruppen sind vertreten bei euch?
Also wir fangen an mit der Vorschule. Und es geht dann bis zur 4. Klasse. Also die Kinder sind so um den Dreh von 5 bis 10, 11, 12 Jahre, je nachdem.
Wie kann ich mir denn diese Projektzeit am Nachmittag vorstellen? Du hast gesagt, ihr seid da sehr aktiv. Da geht es vor allem darum, selbst Dinge zu bauen oder zu kreieren.
Jetzt ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir mal Vogelhäuser gebaut haben mit den Kindern zusammen. Dann tatsächlich auch mit einer externen Organisation, mit dem NABU. Die sind tatsächlich auch mal zu uns zur Schule gekommen. Und dann haben wir tatsächlich richtig mit Holz und allem, was dazugehört, Vogelhäuser am Nachmittag gebaut und konnten die dann auch in der Schule aufhängen, sodass die Kinder das dann tatsächlich auch nach den Ferien noch weiterhin sehen konnten, wie diese Vogelhäuser dann tatsächlich auch von Vögeln benutzt wurden. Das wäre ein Beispiel, wo halt wirklich auch sehr viel gebaut wird. Wir haben aber auch Projekte, wo zum Beispiel es um die fünf Sinne geht, dass die Kinder nochmal ganz genau die fünf Sinne kennenlernen und wir dazu ganz viele Stationsarbeiten machen. Und bei jeder Station gibt es quasi eine andere Aufgabe zu einem jeweiligen Sinn, der dann ja quasi an dem Tag irgendwie durchgenommen wird, wo man dann nochmal schaut, wozu brauchen wir die fünf Sinne überhaupt und wobei helfen sie uns.
Bei dem, was du beschreibst, wird ja das Thema Selbstwirksamkeit sehr deutlich. Wie gelingt euch denn am Ende dieser Transfer vom eigenen Tun und Handeln dahin, dass sich die Kinder darüber bewusst werden, welche Stärken, welche Potenziale sie haben, um darauf dann auch ganz bewusst aufzubauen und das zu fördern?
Also wir haben, was ein ganz großes Thema bei den Klärm-Lernfällen sind die Zukunftskompetenzen, die wir haben. Bei uns heißen sie auch Containerkompetenzen, denn wir kleben die immer nach den Lernzeiten oder nach den Projektzeiten auf unser Containerschiff auf. Diese Containerkompetenzen sind zum einen das Selbstbewusstsein. Da, wie du schon sagst, geht es ganz genau darum, dass jedes Kind sagen kann, okay, ich erkenne meine Stärken und ich weiß auch, wofür ich sie nutzen kann. Und das ist ja irgendwo auch das Wichtigste im Leben, dass man weiß, was kann ich überhaupt. Dann haben wir das Durchhaltevermögen. Wie der Name schon sagt, es geht ums Durchhalten, dass man weitermacht, wenn es mal schwierig wird und nicht gleich den Mut verliert und aufgibt. Und dann haben wir die Planungs- und Umsetzungskompetenz. Auch da geht es darum, ich setze mir ein Ziel und ich mache mir irgendwie einen Plan, was möchte ich erreichen, und das setze ich dann auch um. Das heißt, ich setze meine Pläne um und damit erreiche ich meine Ziele. Und das üben wir auch schon in den Lernzeiten, dass man am Anfang der Lernzeit sich einen Plan macht, okay, was ist unser Ziel für diese Lernzeit, und am Ende der Lernzeit mit den Kindern schon mal guckt, haben wir das umgesetzt, haben wir unser Ziel erreicht oder müssen wir vielleicht noch nachbessern. Und dann die zwei letzten Containerkompetenzen, einmal Rücksicht, ne, dass die Kinder lernen, auf andere oder auf ihre Mitmenschen Acht zu geben. Und bei der Teamfähigkeit, dass sie auch lernen, mit anderen Kindern zu arbeiten. Denn es fällt ja auch nicht immer jedem leicht, in der Gruppe zu interagieren. Aber auch dafür haben wir diese Einzelarbeitsphase und auch die Gruppenarbeit, damit die Kinder auch direkt in der Lernzeit, in der Gruppenarbeitsphase auch lernen, wie ist das überhaupt, in einem Team zu arbeiten und was muss ich machen. Vielleicht muss ich manchmal ein bisschen zurückstecken, aber ich muss auch lernen, meine Meinung irgendwo auch durchzusetzen. Und genau, diese Containerkompetenzen, darum dreht sich ja fast alles bei Climb, denn wie gesagt, bekommt jedes Kind ein Containerschiff und am Ende der Lernzeit wird dann mit den Kindern zusammengeschaut, okay, was war denn heute gut oder was war in der Lernzeit gut und welche Kompetenz würdest du dir für diese Lernzeit geben? Und dann wird einfach mit den Kindern auch mal reflektiert, was natürlich manchmal auch schwer fällt, aber dafür sind wir ja auch Erwachsenen da, denen dann dabei unterstützen.
Ich würde gerne einmal noch ergänzen, weil wir haben ja hier jetzt ein Audiomedium, um das nochmal zu beschreiben, visuell, wie das dann tatsächlich wirkt, um einen Eindruck zu geben, wie es dann auch auf die Kinder wirkt. Diese Container haben alle eine andere Farbe. Also jede Kompetenz hat eine andere Farbe. Es ist dann, ja, jedes Kind hat sein eigenes Containerschiff als Bild und dann sind das entweder Sticker oder sie malen sich das selber als kleine Quadrate mit Stiften auf. Und wenn sie dann reflektieren, können sie sagen, ne, mir hat irgendwie heute geholfen, dass ich beim Fußballspielen die anderen so gut motivieren konnte, weil deswegen haben wir gewonnen. Oder irgendwie sowas. Das muss ja sich nicht nur auf die Lernzeit beziehen, es kann sich tatsächlich auch auf den ganzen Tag beziehen. Und über die zwei Wochen wird dieses Containerschiff einfach immer bunter, weil die Kinder natürlich erstmal überhaupt lernen. Das ist ja etwas, was man auch lernen muss, das Ganze reflektieren, gerade wenn man es noch nie gemacht hat und gerade in dem Alter, das auch zu verstehen. Und das passiert über die Zeit. Die Kinder sind auch motiviert, sich dann auch, auch heute mal endlich einen blauen Container zu verdienen oder so, damit man sich endlich einen blauen Container aufkleben kann. Und am Ende der 2 Wochen ist dieses Containerschiff einfach beladen mit ganz vielen bunten Containern und die Kinder haben wirklich eine visuelle Repräsentation davon, was sie alles geschafft haben und was sie alles können.
Luisa, du hast gerade gesagt, dass dem ein oder anderen Kind das Reflektieren gerade zu Beginn vielleicht noch etwas schwerer fällt. Wie gelingt euch das denn, Reflexion in den 14 Tagen bei den Kindern zu fördern?
Also diese Containerrunde ist ein Ritual, das tatsächlich immer am Ende der Lernferien stattfindet und am Ende der Lernzeiten und auch am Ende eines Projektes. Das heißt, das ist etwas, was immer wiederkehrt, worauf sich die Kinder dann auch quasi schon vorbereiten können. Und wir geben uns wirklich Mühe, diese Kompetenzen, die ja jetzt, wenn man irgendwie von Durchhaltevermögen und sowas redet, sehr hochtrabend sind, das wirklich runterzubrechen. Ne, und zu sagen, Rot bedeutet, mir hat geholfen, das. Und wenn wir dann mit den Kindern dort sitzen und die sich dann überlegen, was habe ich denn heute gemacht, was könnte ich mir denn für eine Farbe geben, dann fragen wir natürlich auch immer noch mal so nach. Ne? Wenn die irgendwie sagen, ja, ich gebe mir einen lila Container, weil ich habe mit meinem Sitznachbar zusammengearbeitet, dann haben wir die Gelegenheit, nochmal nachzufragen, ach, woran habt ihr denn zusammengearbeitet und warum hat das so gut geklappt? Und damit lernen die Kinder das. Und dann können die Kinder auch nochmal ihre kleinen Erfolgserlebnisse, die sie über den Tag vielleicht gar nicht als Erfolgserlebnis wahrgenommen haben, auch wirklich nochmal wertschätzen, weil sie dieses Feedback bekommen von den kleinen Lehrerinnen oder vielleicht auch von den, ja, von den KlassenkameradInnen, die da vielleicht auch nochmal sagen, ja genau, und außerdem hast du das und das gemacht, vergiss das nicht. Dann haben die nochmal die Chance, das tatsächlich auch als Erfolgserlebnis wahrzunehmen und als Stärke auch tatsächlich wahrzunehmen, weil sie eben das Feedback von außen bekommen. Und so ein ganz großer Schlüsselmoment, würde ich sagen, ist auch, wir heißen ja auch Climb, das ist ja Englisch für Klettern, das heißt, wir gehen auch häufig mal in den Kletterwald als Ausflug. Und das ist für ganz viele so ein Schlüsselmoment, wo sich eigentlich fast jedes Kind alle Container geben kann, weil das einfach so eine krasse Erfahrung ist, weil die Kinder dort super, super mutig sind, wenn sie diese Seilbahn oder diese Rutsche, die es dort gibt, dann von einem Baum zum anderen benutzen, wo sie sich dann gegenseitig anfeuern. Na komm, du schaffst das. Also letztendlich ja super, super selbstbewusst sind, richtig viel dort erleben und am Ende des Tages ist so, also für viele ist das so ein richtiger Schlüsselmoment, weil sie dann merken, also auch ganz, ganz deutlich merken, ja, ich habe hier was geschafft, was ich vorher noch nie geschafft habe, weil ich vorher noch nie im Kletterwald war.
Ihr steht ja für die Werte Offenheit, Begeisterung, Authentizität, Mut und Anspruch. Weshalb genau diese 5 Werte, die ihr Kindern mitgeben möchtet?
Also erstmal würde ich sagen, es sind wahrscheinlich natürlich nicht nur diese 5, sondern wahrscheinlich auch ein paar mehr. Diese 5 sind für uns natürlich nochmal besonders, also erstmal, falls es aufgefallen ist, diese 5 Werte buchstabieren dann als Akronym das Wort Obama, ne? Offenheit, Begeisterung, Authentizität und so weiter, wobei ich da nicht an Barack Obama denke, sondern eher an Michelle Obama. ich weiß jetzt nicht, ob ich durch jedes gehe. Ich glaube, einige erklären sich auch schon einfach von selbst, aber ich nehme mal so ein paar, um einfach so ein bisschen beispielhaft daran zu erklären, warum das wichtig ist. Fürs Lernen und auch fürs Freude am Lernen bekommen und auch halten und dann eben auch für die Zukunft sich daran zu orientieren, wenn es dann wieder in die Schule geht und darüber hinaus. Das erste, Offenheit, bedeutet einfach Offenheit für Neues zu haben, denn ja, letztendlich nur so lernt man, ne? Und außerdem sieht man durch diese Offenheit, welche Möglichkeiten es eigentlich überhaupt gibt, welche Chancen es überhaupt gibt, ne? Zum Beispiel welche Berufe es eigentlich gibt. Das hatte ja Selina gerade so ein bisschen erzählt, wenn das Motto Traumberufe ist, kommt dann vielleicht auch mal ein Künstler oder eine Künstlerin zu Besuch. Und die Kinder dürfen dann mal Bilder malen und merken dann, ach so, Künstlerin, das kann ein Beruf sein. okay, war mir vorher noch nicht bewusst, dass man damit auch vielleicht Geld verdienen kann. Also diese Offenheit, Sachen kennenzulernen, Sachen zu erleben, das ist einfach die Grundlage dafür, dann auch wirklich Chancen überhaupt zu erkennen und wahrzunehmen, die man vorher vielleicht noch nicht so gesehen hat. Begeisterung ist, glaube ich, auch einfach selbsterklärend, ohne Spaß läuft nix. Und letztendlich ist Spaß in der Bildung auch überhaupt nicht trivial. Also wir können das an der Grundschule immer ganz gut erklären, weil natürlich jedem klar ist, dass Grundschulkinder Spaß brauchen, um irgendwie motiviert zu sein und mitzumachen. Und dass natürlich in der Grundschule sehr, sehr viel spielerisches Lernen passiert. Das ist, glaube ich, jedem klar, warum das wichtig ist. Ich persönlich würde auch behaupten, dass es auch später noch im Erwachsenenleben oder auch dann in den höheren Klassenstufen und auch im Erwachsenenleben immer noch super wichtig ist und definitiv nicht trivial ist und nicht verloren gehen darf. Und es einfach das Leben leichter macht. Von daher, man kann natürlich, wenn man dann bei den Lernferien mitmacht, auch als Ehrenamtlicher zum Beispiel, schauen, wie man die Sachen, die man dort bei uns lernt, wie man Spaß reinbringen kann ins Lernen, dann adaptieren kann. Wenn wir jetzt irgendwelche Phasentrenner, irgendwelche Energizer machen, um die Stunden aufzulockern. Gut, das sind vielleicht Sachen, die man mit älteren Schülern dann irgendwann nicht mehr machen kann, weil die das peinlich finden. Irgendwann, je älter man wird im Erwachsenenalter, findet man es dann meistens wieder ganz lustig, nach meiner Erfahrung zumindest, dass man solche lustigen Sachen mal machen kann. Aber ja, das ist einfach super, super wichtig für uns.
Vielleicht, um das kurz abzuschließen mit den Werten, das Thema Authentizität finde ich auch noch ganz wichtig. Worauf legt ihr da Wert?
Das ist, glaube ich, etwas, was vor allen Dingen für unsere Ehrenamtlichen total wichtig ist, weil viele unserer Ehrenamtlichen, gerade die, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatten, vor einer Klasse zu stehen, natürlich auch mit bestimmten Ideen reinkommen davon, wie ein Lehrer oder eine Lehrerin zu sein hat, sich zu verhalten hat und dann ganz oft eher steif vor der Klasse stehen und irgendwie denken, ich muss jetzt hier irgendwie total autoritär sein, damit die Kinder mir zuhören oder, keine Ahnung, ich muss total freundlich sein, damit die Kinder mich mögen und so weiter und so fort und dann halt ganz schnell an ihre Grenzen geraten, weil sie sich gar nicht in dieser Rolle wohlfühlen und deswegen auch ihre Stärken nicht ausspielen können und deswegen ist Authentizität so wichtig und das ist auch etwas, was wir den Ehrenamtlichen mitgeben möchten. Wenn du authentisch bist, wenn du wirklich sagst, okay, ich bin ein eher ruhiger Typ, ich bin jetzt nicht der oder die, die jetzt hier auf den Tisch haut und dann hören mir alle zu, aber ich hole mir die Aufmerksamkeit der Kinder anders, auf meine ganz bestimmte eigene Art und darin kann ich mich erproben. Ich kann authentisch ich selbst sein und kann trotzdem eine gute Lehrkraft, eine gute Führungskraft, ein gutes Teammitglied sein und das einfach auch als Vorbild, den Kindern vorzuleben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil dann auch diese Kinder merken, ich muss mich nicht verstellen, dass einfach klar ist, du darfst du selbst sein, weil das ist gut so und du hast Stärken und du kannst sie einsetzen und du kannst damit Erfolgserlebnisse haben. Du musst nicht so sein, wie dir vielleicht irgendwie durch die Gesellschaft, durch Erwachsene, durch Fernsehen, wie auch immer vermittelt wird, wie man zu sein hat, wenn man irgendwie ein, in Anführungszeichen, schlaues Kind ist oder ein braves Kind oder was weiß ich.
Also im Grunde genommen, du bist gut so, wie du bist und du darfst genauso sein. Mich würde noch interessieren, das Thema Stärkenaufbau, was ihr bei den Kindern macht, habt ihr auch im Blick bei euren Ehrenamtlichen. Wie geht ihr da vor? Wie gelingt euch das? Wie unterstützt ihr da?
Ja, haben wir. Genau, also es passiert ganz viel durch Gespräche und vor allem durch Wertschätzung. Ich hatte zum Beispiel eine ehrenamtliche Schülerin, die 2 Wochen bei den Kleinplanferien mitgemacht hat in Wilhelmsburg. Und als sie bei uns ankam, war sie total, ja, sehr schüchtern und vor allem einfach zurückhaltend, wusste nicht so richtig, wohin mit sich und hatte auch große Angst, irgendwie nicht vor den Kindern, aber vor den Kindern zu sprechen. Und in den ersten Tagen hat sich das halt so abgezeichnet, dass die Klasse sie dann auch nicht so richtig ernst genommen hat, weil die direkt gespürt haben, sie fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig wohl, da wo sie gerade ist. Und dadurch, dass wir am Abend immer noch sehr viel Zeit haben zum Reflektieren und vor allem auch mit den Einzelnen Ehrenamtlichen zu reflektieren und auch die mal alleine zur Seite zu nehmen, konnten wir ihr ganz viel Feedback geben, weil wir haben zum Beispiel bei den Lernferien eine sogenannte Trainerin für die Ehrenamtlichen, die speziell wirklich nur für die Erwachsenen da ist und die geht mit in den Lernzeiten rein, die unterrichtet nicht, also die ist wirklich dafür da, um zu schauen, okay, was machen die Ehrenamtlichen eigentlich in dieser Lernzeit oder in einer Projektzeit und dann am Abend oder in den Pausen Rückmeldung darüber zu geben, was hast du gerade gut gemacht, was lief total gut, wo können wir vielleicht noch nachhaken und was können wir noch verbessern. Und durch dieses Feedback haben wir ihr ja sagen können, dass sie eigentlich richtig viel gute Sachen schon gemacht hat, die sie aber gar nicht so richtig wahrgenommen hat für sich selber. Und dann haben wir ihr noch ein paar Tipps gegeben und dann hat sie einfach sich ausprobiert in den nächsten Tagen und es ist von Tag zu Tag viel besser geworden. Und am Ende der 2 Wochen hat es ihr tatsächlich auch richtig Spaß gemacht, was es in den ersten Tagen irgendwie gar nicht so richtig der Fall war. Und sie hat mir am Ende dann auch nochmal gesagt, dass sie das für ihre eigene Schulzeit total gut mitnehmen kann, weil sie jetzt das Gefühl hat, sie kann endlich irgendwie auch mal vor Leuten sprechen. Und klar, es waren da irgendwie nur die Kinder, aber es hat ihr so eine Selbstsicherheit gegeben. Auch das, auch die Rückmeldung der Kinder, die ja nicht kommen, indem man sagt, oh, das hast du aber heute toll gemacht, sondern die geben dir das ja anders wieder, wie du dich gerade verhältst. Und das hat ihr so eine Selbstsicherheit und so einen Mut gegeben, dass sie von sich aus gesagt hat, dass sie das jetzt wahrscheinlich für ihre eigene Schulzeit und für Präsentationen, Referate etc. vor der Klasse mitnehmen kann. Und das fand ich total toll, weil wenn man in diesen ja kurzen 2 Wochen trotzdem gesehen hat, dass das richtig was mit einem Menschen machen kann, wenn du so intensiv mal über 2 Wochen mit jemandem arbeitest.
Ich glaube, ich habe das mal in unserem Vorgespräch, glaube ich, als pädagogischen Doppeldecker oder so bezeichnet, dass eigentlich alles, was wir den Kindern vermitteln möchten, unsere Ehrenamtlichen genauso einmal mitbekommen. Einmal für sich selbst und dann natürlich aber auch mit dem Blick, wie vermittle ich eigentlich Kompetenzen, wie vermittle ich Selbstbewusstsein. Und das ist ja letztendlich, also für uns sind das halt 2 Zielgruppen. Die Kinder sind natürlich eine Zielgruppe, ganz klar, aber die Ehrenamtlichen sind auch eine Zielgruppe. Deswegen haben wir ja auch eine Trainerin, die explizit für die Erwachsenen da ist. Wir haben die Workshops, die stattfinden für die Erwachsenen. Und das sind letztendlich, das ist halt die Generation, die als erstes dann nach Schule, Studium und so weiter dann ins Arbeitsleben geht, wenn sie Lehramt oder studieren wollen oder anderweitig mit Kindern arbeiten wollen, bringen sie dieses Mindset von dieser Stärkenorientierung eben in ihre Klassen mit rein und geben das dann noch an noch mehr Kinder weiter. Aber selbst wenn sie nicht in einem Klassenzimmer landen, sondern irgendwo in der Wirtschaft, dann bringen sie auch dieses Mindset dort mit rein, in diese Sphäre und können auch dort ganz viel für Diversität am Arbeitsplatz sorgen. Und wenn sie dann irgendwie in einer Position sind, wo sie jemanden einstellen, dann gucken die vielleicht nicht auf den Lebenslauf, was hat diese Person alles schon an krassen, coolen Sachen gemacht, an irgendwelchen Zertifikaten, Abschlüssen, teuren Hochschulen, was auch immer, sondern tatsächlich auch wertschätzen kann, wenn eine Person Bildungsaufstiegsgeschichte dort vor ihnen sitzt und halt Fähigkeiten mitbringt, die vielleicht nicht so perfekt in einen Lebenslauf passen, aber die total wertvoll für so eine Firma sein können. Von daher hat das für uns was, ja, nochmal so einen doppelten Effekt auf das große, ganze gesellschaftliche Ziel von mehr Chancengerechtigkeit.
Wie oft kommen denn die Kinder zu euch? Also kommen sie regelmäßig zu euch? Über wie viele Jahre nehmen sie an den Lernferien teil?
Also ich habe in den Märzferien 2021 angefangen und ich habe Kinder dabei, die seitdem jede Lernferien mitgemacht haben, einschließlich jetzt auch für die kommenden Märzferien wieder angemeldet sind. Die fangen meistens mit der Vorschule an und hören quasi mit der 4. Klasse auf. Natürlich nicht alle, aber der Großteil nimmt wirklich sehr regelmäßig teil. Und ich habe jetzt ja auch im Sommer 21 und im Sommer 22 schon die 4. Klässler 2-mal quasi verabschiedet, weil wir ab der 4. Klasse aufhören. Und da ist die Trauer immer sehr groß, weil sie total schade finden, dass sie in der 5. Klasse nicht mehr teilnehmen können. Und das zeigt mir total, dass sie das sehr genießen und einfach sehr gerne wiederkommen. Und wie mein Stand ist, ist das bei den anderen Standorten fast genauso.
Das ist letztendlich ja auch das Ziel, dass die Kinder so häufig, wie sie können und wie sie möchten, mitmachen, weil wir möchten ja nachhaltig wirken und man kann natürlich nur so viel in einmaligen 2-Wochen-Programm dann natürlich schaffen. Also auch in diesen 2 Wochen passiert schon super, super viel. Aber damit sich das auch festigt und damit sich diese Routinen dann auch einleben und auch dann ja weiter gelebt werden können und eben dieses neue Wissen und neue Handeln sich dann eben verfestigt, ist es halt einfach total wichtig, dass Kinder öfters teilnehmen. Es ist ein freiwilliges Programm, das heißt, sie müssen natürlich nicht. Und wenn sie mal ein paar Ferien auslassen oder auch mal ein ganzes Jahr auslassen und dann wieder dabei sind, das ist total in Ordnung. Aber es bringt, glaube ich, auch einfach am meisten, wenn es wirklich etwas ist, was regelmäßig gemacht wird, was die Kinder, ne, da haben die Kinder immer wieder Gelegenheiten zu üben, sich diese Portion Selbstvertrauen nochmal zu holen, zu tanken und das dann wieder in die nächste Schulzeit dann, wenn die Ferien vorbei sind, wieder mitzubringen. Und Gott sei Dank sprechen quasi so unsere Zahlen für sich, dass die Kinder immer sehr viel Spaß machen und sehr gerne sich am liebsten schon direkt wieder anmelden wollen für die nächsten Ferien.
Ihr seid ja schon sehr intensiv darauf eingegangen, was die Kinder wahrnehmen an sich, was sie für Stärken besitzen, wo sie sich entwickeln innerhalb dieser 14 Tage. Welche Veränderungen oder welche Entwicklungen könnt ihr denn innerhalb dieses Zeitraums von vielleicht zum Beispiel 4 Jahren wahrnehmen?
Also ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei und auch seit 2 Jahren an der einen Schule. Das bedeutet, dass ich viele Kinder schon relativ gut kenne und auch die Eltern. Was das Schöne ist, dass man an einem Standort gerade ist, weil ja einfach die Beziehungsarbeit ja auch viel intensiver ist, wenn man öfter mit den Kindern zu tun hat. Und was mir am meisten auffällt, sind vor allem, dass die Kinder anfangen, Bedürfnisse ganz klar zu äußern. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sie das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden von uns und dass zum Beispiel auch ein Bedürfnis wie, oh, ich kann jetzt gerade nicht mehr still sitzen, ich muss jetzt aufstehen, bei uns einfach geht und man sagen kann, okay, steh auf, geh kurz raus, weil wir die Kapazitäten dafür haben. Und ich glaube, das führt dazu, dass sie sehr stark einfach auch erstmal das Bedürfnis äußern und auch das Bedürfnis danach haben, ihre Bedürfnisse zu äußern. Das ist ja also mir total aufgefallen.
Seid ihr dann auch mit den Lehrern selbst in Kontakt? Also ich sag mal, wenn die Kinder jetzt in den 2 Wochen bei euch lernen, gewisse Bedürfnisse zu äußern, gewissen Dingen nachzugehen, die vielleicht im normalen Schulalltag nicht so möglich sind, weil einfach der Rahmen viel länger gesteckt ist, die Freiheiten einfach noch nicht so da ist, weil das Schulkonzept das vielleicht einfach noch nicht ermöglicht, dass man wieder in diese alten Muster zurückfällt. Wie habt ihr da eine Rückkopplung?
Teilweise schwierig. Wir sind gerade dabei, oder das machen wir jetzt schon ein bisschen länger in Wilhelmsburg, vor allem, dass wir einen so eine Art Bericht nach den 2 Wochen schreiben, wo wir viele Sachen einfach mit aufgreifen, die uns bei den Kindern aufgefallen sind, ob jetzt positiv oder negativ. Beides ist ja super wichtig, dass das an die Lehrkräfte oder an die Schulleitung weitergegeben wird. Und von uns aus wird es dann an die Schulleitung weitergegeben und mit der Hoffnung, dass das dann natürlich auch an die Lehrkräfte weitergegeben wird. Aber im Speziellen einen großen Austausch habe ich jetzt persönlich noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Schulen aussieht. Vielleicht hat Luisa da noch eine Info zu.
Also was es auch gibt, also doch, wir sind schon mit den Schulen im Austausch, gerade auch mit Schulleitungen, das hat Stina ja schon erzählt, mit denen natürlich besonders eng, aber auch mit KlassenlehrerInnen, da wo es halt geht, weil auch die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen haben natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten, die arbeiten schon genug und müssen sich schon genug mit Sachen außerhalb von nur Unterrichten beschäftigen. Das ist ja eins der großen Probleme und Herausforderungen an den Schulen, aber wir verteilen auch Fragebögen, Umfragen an die KlassenlehrerInnen, dass wir von denen Eindruck bekommen, die Kinder, die bei Clyde teilgenommen haben, merkt ihr dort einen Unterschied? Es gab auch jetzt gerade während Corona auch mehr Austausch. Also normalerweise richten wir uns nicht unbedingt nach irgendwelchen Lehrplänen, wenn es irgendwie um Mathe und Deutsch geht, und schauen jetzt nicht, was wäre jetzt quasi in der Klasse dran. Während Corona war das ein bisschen anders, weil es natürlich schon, da kamen die Schulen auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr bitte mit den Kindern verstärkt das und das üben, weil das halt eben genau in dieser Zeit der Schulschließungen halt einfach nicht gemacht wurde, weil es einfach weggefallen ist, und da brauchen die Kinder einfach ganz viel Verstärkung, und dann gehen wir natürlich dann auch drauf ein und sagen, okay, dann machen wir das verstärkt. Das war während Corona nochmal ganz besonders der Fall, dass wir da tatsächlich drauf geschaut haben, dass da der Austausch dann war. Und tatsächlich die größte Verbindung sind letztendlich einfach die Kinder, weil die Kinder natürlich nach den Lernferien wieder in den Klassen sind, erzählen, was sie in den Ferien gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Wilhelmsburg ist, Selina, aber ich habe von einigen Schulen gehört, dass dort einige Rituale tatsächlich übernommen wurden von den Lernferien, weil die Kinder in den Klassen da so von geschwärmt haben, zum Beispiel die Briefezeit. Also jedes Kind oder jede Klasse bekommt so eine kleine Briefkastenwand. Also ein Briefkasten ist einfach nur ein Briefumschlag, und dann mit eigenem Namen drauf angemalt und so weiter, kommt an die Wand, und die Kinder haben immer wieder Gelegenheit, sich gegenseitig Briefe zu schreiben, und auch die Lehrkräfte haben Briefkästen und schreiben den Kindern Briefe und bekommen von den Kindern Briefe zurückgeschrieben. Und das ist zum Beispiel etwas, was an manchen Schulen wohl oder in manchen Klassen zumindest umgesetzt wurde, weil das einfach so gut angekommen ist und weil es die Kindern halt einfach richtig Bock auf Lesen und Schreiben macht und die richtig so da ins Üben kommen. Und einige Phasentrenner wohl auch haben. Also Phasentrenner zur Erklärung sind einfach kleine Aktivitäten, Spiele, können sowohl irgendwie Bewegungsspiele sein, als auch irgendwie eher was zum Runterkommen, kleine Meditationen zum Beispiel, je nachdem, was es da so gibt, um einfach tatsächlich eine Einzelarbeitsphase von einer Gruppenphase zu trennen, um eben anzuzeigen, okay, jetzt ist der eine Teil vorbei, jetzt kommt der nächste, wir können uns einmal kurz austoben oder wir können einmal durchatmen, wie auch immer. Und da gibt's einfach verschiedene Spiele, Tänze, was auch immer. Und anscheinend gibt es da ein paar, die es dann auch in die Schulzeit geschafft haben, weil die Kinder es einfach von sich aus auf einmal einen Phasentrenner angeleitet haben. von daher, die sind tatsächlich auch eine der größten Verbindungen von uns zur Schule. Das finde ich auch irgendwie ganz schön, dass die Kinder diese Rolle so ein bisschen einnehmen.
Also noch mehr Multiplikatoren als,
ja, genau,
als die Lernbegleiter. Sehr schön. Ihr habt ja schon ganz viele Beispiele aus eurer Praxis gebracht. Mich würde trotzdem noch interessieren, was so eure persönlichen, ihr habt das bei euch auf der Website Sternenmomente genannt, was so eure persönlichen Sternenmomente bei Climb waren, Dinge, die euch am meisten bewegt haben, Dinge, die euch seitdem im Kopf geblieben sind, die euch gerührt haben. Das würde mich noch interessieren.
Ich habe da einen im Kletterwald. Luisa hat ja vorhin schon einmal kurz gesagt, dass wir viel im Kletterwald unterwegs sind mit den Kindern und das irgendwie so, dass der Ausflug schlechthin bei uns ist. Und wir waren in Wilhelmsburg beim Hanserock und ich hatte ein Mädchen dabei aus der zweiten Klasse und die hatte ein bisschen anfängliche Schwierigkeiten beim Klettern und hat dann ja auf einmal tierische Angst bekommen und war total panisch, hat ganz doll geweint und hing auf dieser Plattform fest und musste dann vom Personal vom Kletterwald auch abgeseilt werden. Und danach habe ich mich mit ihr hingesetzt und mit ihr gesprochen und sie gefragt, wovor sie Angst hatte. Und dann hat sie ganz, ganz viel erzählt und war immer noch sehr, ja, sehr verzweifelt. Und dann habe ich zu ihr erstmal gesagt, du, ich finde es so toll, dass du gesagt hast, dass du da runter möchtest und dein Bedürfnis geäußert hast, was gerade in dem Moment der Fall war und dass du das ganz klar geäußert hast. Und dann kam sie irgendwie aus diesem weinenden, schluchzenden raus zu, oh ja, ja stimmt, das habe ich irgendwie richtig gut gemacht. Und dann sind wir von unten so ein bisschen diesen Parcours abgelaufen und haben so ein bisschen gesprochen, ja, und wie müsste man es da machen und da müsste man ein bisschen rüberspringen und hier an dem Seil festhalten. Und dann hat sie irgendwie in diesem Gespräch immer mehr Mut gefasst und wollte unbedingt nochmal das probieren. Und ja, was soll man sagen, am Ende des Tages ist sie irgendwie alle 4 Kletterstationen hin und her gejumpt und hat total begeistert diesen Kletterparcours absolviert und tatsächlich auch am Ende, als sie wieder auf dem Boden war, anderen Kindern geholfen von unten und angefeuert. Und ja, das war einfach so toll anzusehen, wie von so einem super schlimmen Erlebnis für sie so ein toller Tag geworden ist und auch alle anderen Kinder von ihr profitiert haben, weil sie das ja selber umgesetzt hat. Sie hat irgendwie von anderen Mut bekommen und hat das dann den anderen Kindern irgendwie weitergegeben. Das fand ich total toll und da wird in Wilhelmsburg auf jeden Fall ständig von gesprochen, wenn sie da in den Kletterwald geht. Und sie ist auch immer noch sehr begeistert vom Kletterwald. Genau, es war für mich irgendwie so der größte Sternmoment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist.
Bei mir, ich habe 2019 bei den Lernferien in Mannheim mitgemacht. Und da gab es einen Jungen in meiner Klasse, André hieß der, heißt er bestimmt immer noch, der kam damals erst vor wenigen Monaten tatsächlich nach Deutschland. Also konnte kaum Deutsch, hatte deswegen auch kaum jetzt Freunde, also konnte noch nicht so viele, konnte sich mit noch nicht so vielen verständigen, hatte, glaube ich, eine Freundin, die war aber nicht in seiner Gruppe bei den Lernferien, die war woanders, die war nicht mit ihm in seiner Klasse. Von daher war er da trotzdem so ein bisschen auf sich gestellt. Und André hat diese Containerrunden und die Containerkompetenzen sofort gecheckt. Ich habe ja gerade eben erzählt, dass das ja so ein bisschen, dass das auch ganz schön herausfordernd ist und auch ganz schön Übung braucht, so dieses Selbstreflektieren. Er hat das sofort gecheckt, hat richtig fleißig Container in allen Farben gesammelt und hat richtig Spaß daran, auch dann halt zu reflektieren und seinen Tag so zurückzugehen und zu sagen, ah, hier habe ich mir ja einen lilanen Container verdient und hier habe ich mir ja einen dunkelgrünen verdient. Und da ist er so richtig aufgeblüht. Also man hat halt eben gemerkt, weil er eben dieses Reflektieren auch als, also da, allein das war für ihn, glaube ich, ein Erfolgserlebnis, das Aufkleben der Container, hat er sich auch so im Tag sich immer mehr getraut. Vielleicht, weil er sich auch so ein bisschen herausgefordert hat. So, ja, ne, heute will ich mir einen orangenen Container verdienen, zum Beispiel. Und weil er sich mehr getraut hat, mehr rausgekommen ist, hat er dann auch immer mehr mit anderen Kindern gemacht, hat dementsprechend auch immer mehr Deutsch gesprochen und ja, hat am Schluss wirklich immer mehr Freunde gefunden in der Zeit, hat immer mehr gequatscht, ist irgendwann, wir haben so ein, so ein Galgenmännchenspiel, ne, mit so Buchstaben erraten, irgendwann mal gemacht, um in ein Thema einzuläuten am Anfang einer Lernzeit. Und er war der Erste, der gesagt hat, er möchte das anleiten, er möchte an die Tafel, möchte die Buchstaben aufschreiben und so. Ach, das war so fantastisch. Und am Schluss hat er mir einen Brief geschrieben, so einen richtig langen. Also wir sind jetzt halt wieder in einem Audiomedium, ich kann es nur beschreiben. Stellt euch vor, der hat kleine Post-its quasi wie so ein kleines Büchlein aneinander geklebt, bemalt und hat mir in diesem Brief nochmal Danke gesagt, hat beschrieben, was er alles so gemacht hat, was er am schönsten fand, welchen Ausflug und so weiter und so fort. Und ich habe diesen Brief immer noch, deswegen habe ich den mal rausgeholt, weil das einfach bei mir total im Gedächtnis geblieben ist, was das einfach, also dieser Brief steht irgendwie für diese ganze Entwicklung dieses Kindes am Ende von eben nur diesen zwei Wochen.
Seid ihr mit den Kindern über die Lernferien hinaus in Kontakt? Gibt es da längere Beziehungen über die 4. Klasse hinaus?
Also nicht bei allen. Und dafür sind wir, also dafür sind es inzwischen auch einfach zu viele. Luxusproblem, aber aber gerade die Kinder aus der Anfangszeit von 2012, wo es die ersten paar Lernferien in Hamburg gab und wo gerade die Leute aus dem Team, die Gründerinnen, das sind Jenny, Charlotte und Hannah, hallo, als die tatsächlich noch sehr viel involvierter waren und bei den Lernferien selber mitgemacht haben und so weiter. Und wo es halt eben noch ein paar wenige Kinder waren, die aber regelmäßig mitgemacht haben, da ist sehr viel Kontakt geblieben. Und das sind die Kinder, die ja dementsprechend inzwischen auch am ältesten sind und deren Wege wir dementsprechend auch sehr lange verfolgen konnten. Das ist sehr cool. Viele von denen haben auch von sich aus Kontakt zu klein gehalten tatsächlich und haben zum Beispiel als Praktikant oder Praktikantin mal bei den Lernferien mitgemacht. Gabriel aus Dortmund hat mit 14, 15 oder so, weil er da noch zu jung war, um als Kleinlehrer, als Ehrenamtlicher mitzumachen, als Praktikant mitgemacht und hat da im Lehrerzimmer quasi kopiert und geholfen und so weiter und so fort. Und der hat sich dann, lass mich lügen, ich glaube, er wollte ursprünglich eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung machen und nach dem Praktikum hat er sich aber entschieden, dass er eine Erzieher-Ausbildung machen möchte. Alice, auch aus Dortmund, hat sowohl ein Praktikum gemacht, als auch dann, sobald sie 16 war, auch nochmal als Ehrenamtliche mitgemacht. Ich glaube, nicht an ihrer eigenen Grundschule, aber an einer anderen. Aber ja, die hat es quasi von Kleinschülerin dann irgendwann als Kleinlehrerin von der anderen Seite gemacht und fand das auch total cool. Und Patricia aus Hamburg, die hat ein Praktikum bei uns im Büro, also in der Verwaltung letztendlich gemacht. Und da kam sie auch, also die kam selbstständig einfach auf Charlotte, glaube ich, zu und hat gemeint, hey, braucht ihr irgendwie noch jemanden? Und sie möchte sich ein bisschen Geld dazu verdienen, weil sie Basketball spielt und für die Exkursionen, die sie dort machten, ne? Und das sowieso, die hat, sie sagt immer, bei den Lernferien hat sie vor allen Dingen gelernt, sich Ziele zu setzen und das merkt man halt auch einfach, weil eben an sowas, dass sie halt auf einen zukommt und einfach sagt, jo, braucht ihr noch Hilfe, ich hab Bock, euch ein bisschen zu unterstützen. Und als sie dann aber aufhören musste oder aufhören wollte, weil sie sich aufs Abi konzentrieren wollte, kam sie gleich, also sie hat sich selber um eine Nachfolgerin bemüht, nämlich um Paula, die auch eine ehemalige Kleinschülerin war und hat quasi gesagt, ich muss leider aufhören, aber Paula hat Lust, ich habe gleich eine Nachfolgerin besorgt. Letztes Jahr haben dann die ersten Abi gemacht und das haben wir dann zumindest über Patricia und Paula mitbekommen und das ist sehr cool.
Schön. Vor allem, wenn das alles auch wieder zurückkommt, indem eben freiwillig dieser Schritt in wir möchten mitgestalten, wir möchten weiterhin teilhaben, wir möchten mitwirken. Super. Ja, da komme ich dann, das passt super zu meiner nächsten Frage. Wie können sich denn Menschen bei euch melden, die eben Interesse haben, als Lernbegleiter euch zu unterstützen, mit den Kindern zusammenzuarbeiten oder in irgendeiner anderen Form tätig zu werden? Seid ihr auf der Suche? Und wenn ja, wie kann man Kontakt aufnehmen?
Das ist ganz einfach. Also erstmal ja, wir suchen immer neue ehrenamtliche Kleinlehrerinnen und Kleinlehrer. Also junge Menschen, die Lust haben, 2 Wochen lang sich bei den Lernferien zu engagieren und da ganz viel auch selber für sich mitzunehmen. Man muss kein Lehramt oder sowas studieren dafür. Man kann einfach nur Bock haben, mit Kindern zu arbeiten. Ist ganz egal, ob man das später beruflich machen möchte oder nicht. Da suchen wir ständig neue Leute, vor allen Dingen auch in immer mehr Städten. Und wir haben eine Webseite, das ist www.climb.team. Dort findet man dann alle Infos, dort findet man auch alle Städte, in denen wir gerade sind. Dieses Jahr sind wir in 11 oder in 12 Städten, es kommen eventuell noch welche dazu. Das wird dann dort alles stehen, dort stehen die Termine zu den Lernferien, das sind immer Frühjahrs- bzw. Ostern, Sommer- und Herbstferien. Über Weihnachten machen wir es nicht. Und dort gibt's dann auch ein Anmeldeformular. Dort kannst du dich dann einfach eintragen und dann meldet sich jemand aus dem Team bei dir und bespricht dann alles Weitere. Und dann gibt es noch vor den Lernferien Vorbereitungswochenenden. Also keine Sorge, du wirst nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen und musst dann vor den Kindern stehen, sondern du wirst vorbereitet an 2 Wochenenden, wo du einmal auch natürlich das das restliche Team kennenlernen kannst, wo du deine Projekte vorbereiten kannst, ein bisschen kreativ sein kannst und auch nochmal ganz viel an diesem ganzen Stärkenorientierungskonzept und den Obama-Werten und über alles, über das wir heute gesprochen haben, nochmal alles Mögliche erfährst. Genau, wir freuen uns immer über Leute. www.klein.team. Vielen Dank. Werbeblock zu Ende.
Wunderbar. Und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, gerade vielleicht für Menschen, die darüber nachdenken, ob sie in den erzieherischen, pädagogischen Bereich eben gehen möchten, ob das das Richtige ist. Und da einfach mal auf Tuchfühlung zu gehen, sage ich mal, und die ersten Erfahrungen zu machen, um dann die Weichen entsprechend auch danach stellen zu können. Super. Wie sieht denn der Weg für die Eltern aus, die eure Angebote in Anspruch nehmen möchten? Wo können die sich melden?
Genau, also dadurch, dass wir ja direkt an den Grundschulen auch sind, wo auch die Kinder dann zur Schule gehen, ist es relativ einfach für die Eltern erstmal von klein mitzubekommen. Wir machen zum Beispiel Werbung auf Elternabenden, bei deren Entwicklungsgesprächen sind wir manchmal da, um nochmal die Hand zu heben und zu sagen, hey, uns gibt's auch, macht in den Ferien mit, über Klassenlehrer, die das zum Beispiel über Flyer verteilen oder ja über die Schulleitung und vor allem halt auch viel über die Eltern, die schon mitgemacht haben, das dann weitergeben an Freunde, Bekannte. Das ist auch, glaube ich, ein großer Punkt, wo viele das einfach mitbekommen. Und ja, dann ist es relativ einfach. Die Eltern können sich zum Beispiel auch über den Online-Link anmelden, beziehungsweise auch über Papier-Anmeldebögen, vor allem auch für Eltern, die vielleicht auch mit der deutschen Sprache noch nicht so gut klarkommen, weil sie vielleicht noch nicht so lange in Deutschland sind, haben die Möglichkeit, das auch dann vor Ort mit einem von uns zu machen oder mit der Schulleitung, im Sekretariat etc. Da gibt es also viele verschiedene Möglichkeiten, an uns ranzukommen. Und ja, für gewöhnlich zahlen die Eltern ja so eine Art kleinen Wertschätzungsbeitrag von ungefähr 50 Euro für die 2 Wochen. In Ausnahmen ist es aber auch, dass die, wenn es über die Hamburger Ferienbetreuung läuft oder wenn die Eltern zum Beispiel Transferleistungen wie Hartz IV, Geflüchtetenleistungen etc. bekommen, dann wird das auch komplett erstattet und die Eltern müssen gar nichts für die 2 Wochen zahlen, was das natürlich dann auch nochmal niederschwelliger macht, das Angebot, und wirklich so gut, ja, möglichst keine Hürden irgendwo ankommen, dass sie wirklich ganz straight zu uns kommen können.
Ja, damit kommen wir eigentlich schon zum Abschluss. Und vielleicht meine letzte Frage. Möchtet ihr noch irgendwas sagen, was ihr noch nicht gesagt habt?
Nee, ich glaube, ich habe, oder wir haben viel gesagt, von meiner Seite auch aus nichts mehr, außer vielen, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast und ja, dass wir von uns erzählen durften.
Und von mir auch nochmal danke überhaupt, dass es diesen Podcast gibt. Ich finde das total klasse und in dem Moment, wo ich in eurem Intro einfach schon gehört habe, dass es darum gehen soll, ne, Kinder zu stärken, war ich gleich, okay, also genau dasselbe, was wir auch machen, prima. Und ich finde es total cool, dass es dieses wichtige Projekt gibt, dass ihr solche Geschichten und solche Projekte wie unsere sammelt und da so eine schöne Datenbank an inspirierenden Geschichten habt und die einfach zeigen, wie das Bildungssystem auch aussieht und wie es auch weiterhin aussehen kann und was sich alles verändern kann und was es schon alles gibt an coolen Lösungen. Von daher vielen Dank, dass es euch gibt.
Tolles Feedback, vielen Dank. Luisa und Selina, vielen herzlichen Dank für die wunderschönen Einblicke in eure Arbeit und ich möchte euch im Namen des gesamten Teams viel Erfolg wünschen, weiterhin dabei Kinder zu stärken. Und vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart bei uns.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen. um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.